On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die Tour de France hat ihren verdienten Sieger gefunden und Olympia steht jetzt endlich absolut auch in den Startlöchern. Das alles und noch viel mehr in Folge 232 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und damit mal wieder einen wunderbaren Montag an David. Moin, moin.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, die Olympischen Sommerspiele 2024 stehen unmittelbar vor der Tür. Am Freitag findet die Eröffnungsfeier statt. Bereits am Mittwoch gibt es die ersten Wettbewerbe in Paris und generell in Frankreich. Also wir blicken gleich ausführlich auf das, was in den verschiedenen Sportarten ja kurz vor Beginn dieser Spiele so los ist. Haben aber eben noch einiges anderes zu besprechen. Unter anderem die von dir angesprochene Tour de France, die zu Ende gegangen ist. Wir blicken auf das Tennisturnier in Hamburg, wo Alexander Zverev die Olympia-Generalprobe absolviert hat. Wir gucken auf die Generalprobe in der Leichtathletik. Da gab es das Diamond League Meeting in London. Wir sprechen über Basketball. Da trifft heute Abend die deutsche Mannschaft noch auf die USA. Im Handball gab es die Generalproben, im Volleyball, im Motorsport, den Ungarn Grand Prix der Formel 1 und einen deutschen Champion in der Formel E. Darüber werden wir sprechen. Außerdem wie über das World Matchplay im Darts. Munkel rund um die Eishockey-WM 2027 in Deutschland. Ganz spannend. Und auch aus dem Rodeln, das ein bisschen ab der Olympiathemen und dann am Ende natürlich auch noch Fußball. Wir sprechen über die Tragik von Lena Oberdorf, Transfer, Wirrwarr und vieles weitere. Aber Benny, wir starten mit dem, mit der Vorhut vor den Olympischen Sommerspielen und da erwartet euch am Mittwochmorgen bei uns im Podcast was ganz Besonderes.
Ja, ganz genau, denn wir haben einen Gast bei uns gehabt in der vergangenen Woche, der bei Olympia tatsächlich das erste Mal startet. Und dabei handelt es sich um Benedikt Eggeling, der im Deutschlandachter das erste Mal mit von der Partie ist bei Olympia. Er ist der Bugmann, der da ganz hinten in dem Achter sitzen wird und sich zumindest ganz kleine Außenseiterchancen auf eine Medaille erhofft oder wünscht. Und ja, das alles und noch viel mehr. Und wie man vielleicht auch zum Rudern überhaupt kommt und wie das so ist, das professionell zu machen mit den Umständen, auch finanzieller Art. Das alles, das könnt ihr dann Mittwochmorgen auch in eurem Podcast-Feed hören.
Genau, also das teilt gerne mit Freunden und Bekannten, die sich ja auch auf die Olympischen Spiele vorbereiten und unter anderem auch darüber ein bisschen was erfahren wollen, wie es ist, ja nicht nur irgendwie das erste Mal bei Olympia teilzunehmen, sondern vor allem auch einer von 9 Leuten, die im deutschen Paradeboot im Deutschlandachter sitzen. Das ist ja auch ein Druck für sich schon. Also das ist ein sehr, sehr hörenswertes Interview. Wie gesagt, ab Mittwochmorgen in den Podcatchern eurer Wahl. Und sonst zu den Olympia-Vorbereitungen ist, glaube ich, viel gesagt, viel geschrieben worden dieser Tage. Das wird natürlich nicht weniger und das ist auch gut so. Wir können darüber sprechen, dass Anne Hidalgo, die Pariser Bürgermeisterin, jetzt in der Seine geschwommen ist, ob jetzt die Freiwasser- und Triathlon-Wettbewerbe dort stattfinden werden. Wir müssen, glaube ich, einfach auf die Regenprognose der nächsten Tage warten. Dazu können wir jetzt nichts Neues sagen. Ansonsten können wir, glaube ich, mit gutem Gewissen alle Begleitformate von Eurosport, von der ARD, vom ZDF empfehlen, die dann natürlich die nächsten Tage wirklich viel anbieten werden. Zum Beispiel den Sportschau Olympia Podcast und dann, zwei Fragen an dich, Benny. Zum einen, was könnten wir denn so machen? Wir haben ja auch ein bisschen was vor die nächsten Tage. Und zum anderen, wie groß deine Vorfreude auf die Olympischen Sommerspiele in Paris nun schon ist.
Ja, also natürlich viele Eindrücke von vor Ort. Also die Umstände, vielleicht auch rund um die Stadien und die Orte, wo Olympia ausgetragen werden wird, rund um Paris. Da freue ich mich natürlich auf besonders viel, was dann in unserer Insta-Story hoffentlich erscheinen wird. Und vielleicht finden wir auch irgendeinen Weg noch, wöchentlich das nochmal kompakt zusammenzufassen. Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall nochmal intern besprechen. Die Vorfreude auf Olympia ist tatsächlich riesig. Jetzt gerade vor der Aufnahme der Folge bin ich ja auch nochmal durch die ersten Tage des Kalenders gegangen und habe ja auch gesagt, da muss man wirklich sich einen eigenen Kalender basteln mit all dem, was man sehen will, weil da verliert man so schnell den Überblick ab Tag 1, ab dem ersten vollen Tag. Und es geht ja auch schon am Mittwoch tatsächlich inoffiziell in Anführungszeichen los mit einigen, zum Beispiel dem Handball auch, der dann schon beginnt. Und es werden auf jeden Fall intensive Wochen. Das wird nicht leicht, das alles unter einen Hut zu bekommen, aber das werden unfassbar sportliche und ereignisreiche Wochen und jeden Abend stehen dann ab diesem Wochenende Entscheidungen an, auf die man sich freuen kann und die uns, glaube ich, auch emotional wieder packen werden, weil es steht, glaube ich, das nächste Sportfest dieses Sommers an und es wird nicht minder emotional.
Ja, am Freitagabend um 20 Uhr findet auf der Seine, auf den Booten, ja dann die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele statt. Aber auch vorher schon gibt es unter anderem Spiele der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Ja. Es geht im Basketball schon los. All das könnt ihr euch natürlich unweigerlich schon mal in euer Kalender eintragen. Und ab Samstag, wie gesagt, gibt es dann die ersten Medaillenentscheidungen. Unter anderem Damenzeitfahren im Radsport, auch bei den Herren. Die sind beide schon am Samstag. Es geht gleich los mit Skateboard, mit Rugby, mit Fechten und die Schwimmwettbewerbe natürlich auch, die ja anders als in L.A. diesmal in Woche 1 stattfinden werden. Am Sonntag gibt es dann ja Mountainbike, Schießen, Bogenschießen, also gleich eine ganze Menge, auch da nochmal Fechten, das dann direkt im ersten Wochenrückblick mit olympischem Inhalt platziert wird. Unweigerlich, da habt ihr keine Wahl. Und dann, ja, wie gesagt, viel Spaß bei den Olympischen Spielen. Schickt uns gerne eure Wünsche, was ihr euch von uns wünscht und gerne auch eure Inputs. Also falls ihr vor Ort seid, falls ihr irgendwelche Eindrücke habt, die ihr Olympia verfolgt, schickt uns das gerne und wir reposten das gerne in unser Instagram-Story. Und dann würde ich sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Auch ein bisschen Olympia, aber vor allem Thema Karriereende. Das wird uns heute sehr, sehr viel begleiten. Und einer, der sich vor dem Turnier schon mal ein paar Gedanken darum gemacht hat, den aus dem Odenwald und der Tischtennis spielt, der ist eigentlich auch schon thematischer Stammgast bei uns im Podcast, Benni.
Ja, wir reden ja regelmäßig, auch in diesem Jahr haben wir schon oft über Timo Boll geredet, der ja auch noch einzelne Erfolge in diesem Jahr auch feiern konnte in seinem hohen Alter. Und immer wieder hat man ja gemunkelt, wann es jetzt auf das Karriereende zugeht. Und nach Olympia ist es international auf jeden Fall Schluss für Timo Boll. Und ja, wie es im Kicker ganz gut steht, der hat richtig Bammel jetzt auch vor dem Abschied. Er kennt es eben natürlich gar nicht anders. In den letzten 20 Jahren ja absolut Weltklasse Tischtennis gespielt. Sein Trainer Jörg Roskopf, der ja selber auf internationalem Parkett einer der besten Tennisspieler war, bezeichnet ihn sogar gar als einer oder vielleicht sogar der erfolgreichste und beste Sportler des Landes, also oder der größte Sportler, deutsche Sportler. Das sind auf jeden Fall große Worte und ich glaube, man kann auch wirklich sagen, dass er einer der Koryphäen der letzten Jahre oder vielleicht auch der Jahrzehnte war. Das kann man so stehen lassen. Er hat auf jeden Fall bei Olympia ja auch in den vergangenen Ausgaben immer für Furore sorgen können, auch wenn Ovtcharov da medaillentechnisch mehr einfahren konnte. Es war nicht sein Turnier, dafür hat er das meistens woanders eingefahren. Aber es ist auf jeden Fall eine absolute Legende, die ja bis zuletzt wirklich auf internationalem Parkett immer noch in diesem hohen Alter absolute Topleistungen zeigen konnte.
Silber 2008, Bronze 2012, genau. Bronze 2016, Silber 2021, da ist es auch leichter, das hat er auch gesagt, sich für Olympia vorzubereiten oder darauf zu freuen, als für eine WM in Katar, in Doha nächstes Jahr 2025. Da ist der Ansporn für Paris doch deutlich angenehmer. Und dann kommen wir zu einer anderen, in anderer Richtung gelagerten emotionalen Geschichte aus dem Golf. Und zwar konnte Xander Schaufele die British Open gewinnen, aber am Rande dieses Turniers gab es noch ein weiteres emotionales Highlight.
Ganz genau, es geht nämlich um Michael Hendry. Der hat sich im vergangenen Jahr schon für das Turnier qualifiziert, für die 151. Ausgabe in Royal Troon. Und konnte das dann nicht antreten, weil 10 Wochen vorher Leukämie bei ihm festgestellt wurde. Und er musste die Zeit tatsächlich dann für eine Chemotherapie nutzen. 14 Kilo hat er darauf abgenommen, konnte kaum Treppenstufen laufen. Und ein Jahr später konnte er durch eine Sonderregelung eben sich dieses Ticket noch sichern und ist tatsächlich angetreten bei der Ausgabe in diesem Jahr. Auch wenn es sportlich dann nicht nach ganz vorne ging, war es einfach die Geschichte des Turniers, weil es packt einen einfach, wenn man das hört, dass es letztes Jahr wirklich sehr bedenklich um ihn stand und körperlich er kaum Schritte laufen konnte und jetzt gleitet er da förmlich über den Rasen, es geht alles wieder und er kann wieder seinem Sport nachverfolgen und das ist eigentlich sogar natürlich irgendwie die Geschichte, die aus dem Turnier sogar eher hängen bleibt als der Sieger Schaufele am Ende.
Ja, absolut. Und ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit und der thematischen Vielfalt, die wir jetzt schon in den ersten knapp 10 Minuten abgedeckt haben, würde ich vorschlagen, wir machen eine erste Unterbrechung und dann geht es weiter mit den Themen außerhalb der Olympia-Vorbereitungen, zumindest direkt. Also im nächsten Take sprechen wir über Radsport, also das Ende der Tour de France und viele weitere Abschiede, die im Vergleich zu Timo Boll ja jetzt quasi schon vollzogen worden sind. Wir sprechen über Tennis und Leichtathletik. Das Ganze im nächsten Take. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung, Benni, und melden uns wieder mit dem Radsport. Die Tour de France ist vorbei, die Grand Tour ist zu Ende, das zweite von drei Wochen Rundfahrten in diesem Jahr ist hinüber und ja, Tadej Pogacar hat das Ganze wenig überraschend dann doch sehr, sehr deutlich für sich entschieden. Bevor ich jetzt meine Einschätzung gebe, wie blickst du auf das Ende dieser Tour, das ja dann am Ende weniger Zwei- oder Dreikampf geboten hat, als man alle gehofft hat. Also Zweikampf, Dreikampf war schon da, aber am Ende war der Sieger immer der gleiche.
Ja, ganz genau. Also ich glaube am Ende, wie viele Etappen hat er gewonnen? Sechs?
Sechs.
Genau. Ja. Also ja, der Sieger ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Und trotzdem gab es natürlich so diverse Geschichten, die ja, diese Wochen jetzt wieder begleitet haben. Sei es, dass es wieder auch den einen oder anderen Zuschauer gibt, der auf sich aufmerksam gemacht hat. Stichwort Chips-Tüten und ähnliches. Aber eben auch sportlich. Da sind wir wieder bei einem Oldie, dass ein Mark Cavendish wieder eine Etappe gewinnen konnte. Auch wenn es am Ende nicht für ein gutes Ergebnis gereicht hat. War wieder auch natürlich eine der Geschichten der Tour de France in diesem Jahr. Ja, und vielleicht kannst du ein paar Worte zu den deutschen Leistungen sagen. Ich glaube, naja, so sonderlich erfolgreich war das dieses Jahr nicht, oder?
Wir haben mit Ackermann und Bauhaus ja gerade so im Sprint viele ja, Hoffnungsträger gehabt, die mit der internationalen Konkurrenz mithalten können. Ich schaff's beim Radsport einigermaßen gut, meine deutsche Brille abzuhalten. Ehrlicherweise eine der wenigen Sportarten, mit der mir das gelingt. Also das ist im Tennis beispielsweise anders. Ja, also die prägenden deutschen Headlines waren dann vielleicht eher, also der Kicker schreibt beispielsweise Opfer der Ära Armstrong, Pogacar und die Zweifel. Natürlich fragen jetzt alle wieder und graben zu Recht ja auch die Doping-Vergangenheit des Radsports hinaus, ob da alles glatt gelaufen ist. Wir können es an der Stelle natürlich nicht beantworten, hoffen aber natürlich, dass Tadej Pogacar einfach eine wahnsinnige Form hier auf die Straße gebracht hat und dass da keine medizinischen Illegalitäten die Tour jetzt am Ende entschieden haben zu den deutschen Leistungen. Aber im Hinblick auf Pogacar muss man auf jeden Fall noch Nils Pollitt hervorheben, der ja wahnsinnig viele Führungskilometer für das UAE-Team am Peloton hatte und ja mit dazu beigetragen hat, dass Tadej Pogacar eben so viele Angriffe fahren konnte. Das ist jetzt, glaube ich, so das Fazit aus deutscher Sicht und eben neben Bauhaus und Ackermann, die im Sprint durchaus unter anderem mit Platz 2 auf einigen Etappen sich in die Listen eintragen konnten und eben Nils Pollitt, der viel angefahren hat, auch Simon Geschke muss man noch einmal hervorheben, denn der ist seine letzte Tour gefahren. Es gab gestern in Nizza ja das abschließende Einzelzeitfahren, da hat er nochmal gesagt, ich glaube es waren dann 249 Tour-Etappen, die er in seiner Karriere gefahren ist, er 38-Jährige, 2015 mit einem Etappensieg ist er dann auch im Bergtrikot unterwegs gewesen, auch 2022 ist er noch mal im Bergtrikot gefahren, da ist es dann Jonas Vingegaard gewesen, der ihm das auf den letzten Metern quasi abgeluchst hat, also so ein bisschen Abschied ist dabei und wenn man über deutsche Fahrer spricht oder deutsche Teams oder Deutschland generell, muss man eben auch das deutsche Team Red Bull Bora Hansgrohe ansprechen, die mit dem Ausfall von Primoz Roglic und Alexander Vlasov dann doch relativ viel zu kämpfen hatten. Also, was bleibt von der Tour? Abschied von Geschke aus deutscher Sicht. Erstes Double, Giro und Toursieg seit 26 Jahren. Marco Pantani für Tadej Pogacar. Vingegaard auf 2, Evenepoel auf 3. Spektakuläre Bergetappen am Schluss. Und neben Geschke noch weitere Abschiede, denn auch Romain Bardet, französischer Nationalheld nach letztes Jahr Thibaut Pinot, er wurde verabschiedet. Und Benny Mark Cavendish hat gestern seine letzte Tour-Etappe gefahren.
Ja, auch wenn das Endergebnis wahrscheinlich nicht erfreulich für ihn ist, trotzdem einfach eine Wahnsinnsgeschichte. Es hat immerhin für eine Etappe gereicht und in dem Alter, das ist eigentlich so ähnlich wie bei Timo Boll. Natürlich will man dann auch mit einem kleinen Kracher nochmal seine Karriere beenden, selbst in dem hohen Alter. Und das hat er geschafft, obwohl das Risiko natürlich bei so einem Alter dann umso größer ist, dass es vielleicht nicht so erfolgreich wird. Aber ja, ich denke, auch er kann mit erhobenem Kopf auf jeden Fall den Leistungssport verlassen.
Auf der 5. Etappe nach Saint-Vaulbas konnte er die 35. Tour-Etappe seiner Karriere gewinnen, hat 15 Mal an der Tour teilgenommen und gestern hat er gesagt, ich bin sehr glücklich, so eine Karriere gehabt zu haben. Ich habe meinen Traum gelebt, man sieht immer den Erfolg und Fotos von Siegen, aber nur selten das, was dahinter steckt. Aber gerade das ist das Größte, was mir dieser Sport gegeben hat. Und da kann ich nochmal die Reels von den letzten Tagen empfehlen, wo er sich dann teilweise mit dem kompletten Astana-Team hinten im Gruppetto befindet und sich irgendwie über irgendwelche 2000er in den Alpen schleppt, um in Nizza dann den gebührenden Abschied seiner Tour zu feiern und das ist dann auch vollkommen egal, dass er tatsächlich Letzter in der Tour-Gesamtwertung geworden ist in diesem Jahr.
Eigentlich Wahnsinn, ne? Trotz Etappensieg. Also, es klingt...
Wenn du in den Bergen immer Letzter bist, ja, dann kriegst du Zeit obendrauf geknallt, ja.
Aber ja, auf jeden Fall, auch da viel Spaß mit nach dem Karriereende. Gute Erholung. Ich glaube, diese Strapazen, das ist im Radsport, glaube ich, so extrem wie in wenigen anderen Sportarten, was man da wirklich in den Beinen haben muss. Also Hut ab und gute Erholung.
Ja, und du kannst halt die Leistung, und das ist ja auch immer so ein ganz, ganz großes Thema im Profisport, müsste man auch viel mehr thematisieren, meiner Meinung nach. Die kannst die Leistung ja nicht von 100 auf 0 direkt runterstufen, ne?
Ja, ja,
also
genau.
Also abtrainieren ist ja unfassbar schwierig.
Das weiß ich noch, dass das zum Beispiel das hat auch einen Erik Lesser nach dem Karriereende beschäftigt, der dann auch gesagt hat, so ganz direkt mich zurücklehnen, das geht ja jetzt auch nicht. Ich muss jetzt echt, also da geht noch einige Zeit drauf, um sich da auf einem gesundheitlich guten Niveau dann herunterzubewegen, weil sonst kann das nämlich tatsächlich für sehr viel Unschönes sorgen. Aber egal, weiter geht's. Hm.
Ja, genau, dann blicken wir wieder so ein bisschen hin auf Olympia und zwar über Tennis. Also es gibt schon viele Vorbereitungen auf Paris. Christian Wück wird in Südfrankreich erwartet, der bald Frauenfußballnationaltrainer wird. Macron hat schon das Olympische Dorf besucht. Viele sind ja auch schon eingezogen und einer wird auch einziehen, wenn die Transportprobleme wie bei den Schwimmern ihn nicht auch noch treffen. Alexander Zverev, aber der war noch in Hamburg mit Tennisspielen beschäftigt. Und wie das so lief, kann uns Benny verraten.
Ja, ganz genau. Wir erinnern uns natürlich an das Spiel beim letzten Grand Slam, wo er sehr unglücklich dann die Partie angeschlagen verlieren musste. Gegen wen war das nochmal? War das gegen Rühne? Ich hab's nicht mehr ganz auf dem Schirm.
Ich guck's mal nach.
Genau, guck mal nach. Aber auf jeden Fall, wieder eine unglückliche Niederlage und wieder konnte er bei einem Grand Slam trotz guter Vorleistungen am Ende nicht diesen letzten Schritt zum Titel machen. Stichwort letzter Schritt zum Titel, das hat jetzt in Hamburg leider auch nicht gereicht beim ATP 500er Turnier. Aber es war wieder ein Finale, dort war dann Schluss gegen den Franzosen Fiss in 3 Sätzen. Und trotzdem muss man, glaube ich, sagen, es war wieder ein Finale. Er hat wieder gezeigt, dass er immer noch auf jeden Fall damit umgehen kann, mit Niederlagen, auch mit diesen verdammt schmerzhaften Niederlagen, die ihn verfolgen bei den Grand Slams. Und jetzt geht's auf Verteidigung des Titels bei Olympia zu.
Genau, in Wimbledon lag er schon 2-0 in Sätzen gegen Taylor Fritz vorne und ist dann mit Verletzung ausgeschieden.
Ja, ganz genau. Also ich glaube, das Hamburger Finale kann man dann auch wieder nur trotzdem als guten Schritt zeigen. Also er kann diese Niederlagen auch einfach hinnehmen, obwohl er manchmal im Spiel nicht so wirkt, als könnte er sie hinnehmen. Da wirkt er doch auch manchmal noch ein bisschen zickig, wenn er mal ein schlechteres Spiel dazwischen hat. Aber ja, wir sind sehr gespannt, wie das bei Olympia aussehen wird. Sonst in Hamburg war Maximilian Marterer immerhin noch in Runde 2, ist gegen Cirundolo ausgeschieden. Geht es jetzt auf Olympia zu. Und auch da freuen wir uns, Zverev hoffentlich wieder auf absolutem Top-Niveau zu sehen, weil, wie gesagt, es geht um nichts anderes als die Verteidigung der Goldmedaille.
Genau, es wird noch in Kitzbühel ein bisschen gespielt, es wird nur in Prag gespielt, aber wir konzentrieren uns jetzt unter anderem ja darauf, was der Olympiasieger dann vor Paris so macht. Ich hätte es ehrlicherweise gar nicht erwartet, dass er da überhaupt noch spielt, das war ja auch mit einem Fragezeichen versehen. Auch interessant wird, was Rafael Nadal macht, der in Bastad jetzt im Finale stand und gegen Nuno Borges aus Portugal verloren hat. Auch das, er sagt, ich bin nicht top in Form, aber auch das wäre natürlich auf Sand in Roland Garros der perfekte Abschluss, wenn wir über Cavendish sprechen. Gönnen wir Rafael Nadal das ja mindestens genauso.
Ja, definitiv. Also auch da war es ja bei Roland Garros, es war, glaube ich, Roland Garros, wo er auch auf Zverev in Runde 1 getroffen ist, ne?
Ja.
Ich glaube schon. Ja. Das war natürlich auch sehr ärgerlich für ihn, dass er da jetzt nicht beim letzten Grand Slam noch ein bisschen was vor Olympia an Selbstbewusstsein mitnehmen konnte. Ich meine, er ist ja auch, man muss immer noch sagen, bei absoluten 100% ist er auch immer noch nicht. Und das geht ja auch nicht so schnell, sich von so einer Verletzung so schnell komplett zu erholen. Aber wir hoffen natürlich, dass wir noch einmal diesen besten Rafael Nadal auch auf dem Platz sehen können.
Ja, absolut. Das hoffen wir. Und dann blicken wir einmal kurz auf die Leichtathletik. Und ich würde sagen, wir sprechen einfach zu Beginn auch da nochmal über das Thema Karriereende. Denn Caroline Schäfer hat angekündigt, die gebürtige Bad Wildungerin, die mit 32 Jahren jetzt zum dritten Mal an Olympischen Spielen teilnimmt, nach Olympia ihre Karriere zu beenden.
Ja, ganz genau. Wir alle kennen sie natürlich vor allem aus dem Siebenkampf. Da sie da eben natürlich auch die größten Erfolge feiern konnte, London 2017, wo sie dann zum Beispiel Silber holte, das war wahrscheinlich das Highlight ihrer Karriere und mit 32 Jahren, ja, ist, glaube ich, Olympia in diesem Jahr der perfekte Anlass, um diese sehr erfolgreiche deutsche Karriere auch zu beenden. Hat auch bei Europameisterschaften mal Bronze geholt, zweimal deutsche Meisterin. Also ja, da geht auf jeden Fall auch wieder eine große Athletin aus der Leichtathletik. Und ja, ich habe ja schon vor der Folge gesagt, nach Olympia wartet da wahrscheinlich auch was ganz Großes wieder auf uns, ne? Weil da müssen wir dann überhaupt erstmal wieder überhaupt das Ganze zusammenfassen können, wer alles da jetzt, welche großen Namen da alle ihre Karriere beenden werden. Ja, und der nächste Schritt des Generationswechsels steht bevor, den wir so gerne ansprechen.
Das ist ja diese Woche schon wieder ganz schwierig. Allein im Radsport hätte man ja jetzt irgendwie 10 Minuten über Romain Bardet sprechen können. Caro Schäfer bei Olympia ist ja auch nicht außer Acht zu lassen, auch wenn es da keine Medaille geworden ist. In Rio ist sie 5. geworden, in Tokio war sie 7. und nun drücken wir eben auch für Paris die Daumen und dann ja alles Gute dort für den 7-Kampf an Caro. Und ja, wir müssen trotzdem auch über Weiteres aus der Leichtathletik sprechen, denn Leo Neugebauer, das ist ja mein geheimes Highlight, das ist eigentlich gar nicht so geheim, ist natürlich die deutsche Goldhoffnung im 10-Kampf, wir bleiben beim Mehrkampf und das ist auch genau der Abend, an dem ich im Olympiastadion sein werde. Da liegt hoffentlich was in der Luft, aber ich möchte nicht zu viel Druck machen, er hat jetzt seine eigene Stabhochsprung-Bestleistung nochmal gewässert, auch Niklas Kaul ist richtig gut drauf, also ich würde vieles dafür geben, dass wir da einen deutschen Kampf um Gold sehen im allerbesten Fall. Man muss aber auch dazu sagen, der Weltmeister Pierre Lapage aus Kanada musste seinen Olympiastart verletzungsbedingt absagen. Wie gesagt, der 10-Kampf ist für den 2. und 3. August im Stade de France terminiert. Das könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal eintragen. Und vor über 50.000 Zuschauern wurde jetzt in London am Samstag das letzte Diamond League Meeting ausgetragen. Da war unter anderem Malaika Mihambo, die ja aus Corona-Erkrankung wieder zurückkam, erfolgreich mit 6,87 Meter. Außerdem international ziemlich viele tolle Ergebnisse. Dreifachsieg für Großbritannien über die 800 Meter, auch über die 4x100 Meter haben die UK-Damen ihren Landesrekord eingestellt. Noah Lyles, der US-Sprinter, ist so schnell über 100 Meter gelaufen wie noch nie zuvor. 9,81 Sekunden. Kurz nach ihm Europarekord ist Femke Bol aus den Niederlanden über die 400 Meter Hürden richtig gut in Form und auch in den technischen Disziplinen verspricht Olympia vieles an tollen Ergebnissen zu liefern und ja, mal gucken, ob wir den einen oder anderen Weltrekord im Olympiastadion auch sehen werden.
Ja, definitiv. Also ein paar Weltrekorde, da gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Wir haben so ein geiles Jahr bisher schon erlebt in der Leichtathletik, was Bestleistungen und Rekorde angeht. Da kann doch Olympia eigentlich nur die Kirsche auf der Torte sein. Und da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass uns da genauso viele geile Ergebnisse bevorstehen. Aber so viel vielleicht erstmal Stand jetzt von der Leichtathletik, oder?
Genau, einen Europarekord habe ich noch zu ergänzen. Matthew Hudson-Smith, auch aus Großbritannien, 43,74 über die 400 Meter. Auch dort ein Europarekord und Weltjahresbestleistung. Wie gesagt, das unterstützt ja nur deine These. Und dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Unterbrechung und dann geht es weiter mit den Olympia-Vorbereitungen im Basketball. Da gibt es heute Abend noch ein Riesenmatch. Wahrscheinlich ist das gerade am Laufen oder schon passiert, wenn ihr das hört. Und außerdem Handball und Volleyball. Also es bleibt spannend. Danach noch Formel 1, Fußball und vieles mehr. Bis gleich.
Die Formel 1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im nächsten Take wieder einmal mit Olympia-Vorbereitungen. Und ich wollte sagen, wir nehmen die sehr, sehr interessante Sportart Basketball gleich zu Beginn. Denn ja, das Dream Team 2.0, das viel zitierte, ist auf dem Weg zu Olympia und da stellt sich der Weltmeister in den Weg. Wir sprechen über die Freundschafts- und Vorbereitungsspiele der deutschen Basketballnationalmannschaft. Heute Abend in London das Duell gegen die USA und die Deutschen haben gegen Japan schon getestet und das lief auch schon richtig gut, Benny.
Ganz genau. Ich glaube auch gegen die Niederlande, wo man ja auch schon erfolgreich war als Basketballteam. Ja. Da war man natürlich auch in beiden Spielen der Favorit. Und jetzt trifft man eben heute Abend auf das Dreamteam, auf die USA, die wirklich mit absolut Top-Leistungsträgern an den Start gehen. Ob Kevin Durant, ob Steph Curry, ob LeBron James, der ja auch die US-amerikanische Flagge bei der Zeremonie ins Stadion tragen wird. Das ist eine absolute Top-Mannschaft, die da auf das deutsche Team wartet. Aber es gibt ein Aber, denn genau diese Mannschaft ist gegen den Basketball-Zwerg aus Südsudan fast tatsächlich untergegangen, hat die Partie fast verloren. Und was soll man dazu sagen? Vielleicht muss ich dieses Top-Team auch erstmal einspielen. Ich meine, die sind ja auch normalerweise keine großen Nationalmannschaftsspieler, die da aufeinandertreffen. Ne? Das ist vielleicht auch der Vorteil, den die deutsche Mannschaft hat, dass sie eben eingespielt ist, dass sie sogar mit diesem Team auch schon Erfolge feiern konnte. Stichwort Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, die sie auch für sich entscheiden konnten. Also ich glaube, da können wir uns heute Abend, auf ProSieben übrigens, auf einen echten Kracher freuen und auch auf einen starken Einstieg vor Olympia.
Gegen Japan sah das ja auch schon richtig gut aus. Schröder und Obst jeweils mit 12 Punkten, Franz Wagner gar mit 27. Also wenn die in der Form da weiterspielen, dann ist beim olympischen Team nicht leicht Kirschen essen mit der deutschen Mannschaft. Das wird auf jeden Fall spektakulär. LeBron James bekommt, glaube ich, noch eine Dame an seine Seite gestellt, während der DOSB ja auch dieser Tage bekannt geben müsste, wer denn die deutsche Fahne trägt. Habe ich ja letzte Woche auch mit David drüber gesprochen. Deswegen erstmal willkommen zurück, Benny. das ist natürlich dann die Vorboten für die olympische Eröffnungsfeier. Und ja, Olympia ist auch ein Thema für die Handballherren. Da habe ich...
Wir müssen die Frauen doch noch. Wir haben doch die Frauen vergessen.
Ist nämlich der Kicker mal wieder schrecklich, weil wenn du hier auf Frauen klickst, landest du in der Bundesliga. Das ist natürlich Schwachsinn.
Gelobet sei die Bild, so. denn die Bild titelt natürlich, gut, es ist natürlich auch was anderes passiert in diesem Spiel, deswegen muss die Bild auch darüber schreiben. Aber es die Vorbereitung der Damen im Basketball läuft ja auch ganz gut. Die haben jetzt in dieser Woche am Sonntag, also gestern, gegen das britische Team, gegen die britische Nationalmannschaft getestet. Und auch das lief ganz gut, 54-43. Warum so das niedrige Ergebnis? Weil im dritten Viertel die Partie abgebrochen wurde aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne. Deswegen kam es zum Spielabbruch. Gab es dann auch, tolle Bilder nach dem Spiel, dass die britischen Spielerinnen sich dann bei dem Publikum auch nochmal bedankt haben nach dem Spielabbruch, weil da eben offensichtlich sehr gut darauf hingewiesen wurde, dass da ein Notfall ist, wurde Solidarität gezeigt, also auch eine wichtige Geschichte, die ja in Stadien auch nicht zu selten passiert, also solche Fälle bekommt man ja immer mal wieder mit, nur dass es zu einem Spielabbruch kommt, das merken wir relativ selten, aber so viel vielleicht hierzu, auch da die Vorbereitung lief bisher relativ erfolgreich, da sind die Deutschen natürlich sogar noch eine größere Außenseiter als die Herren, die ja wie gesagt als Weltmeister in dieses Turnier starten, das ist ja fast schon Druck, der da kommt.
Liegt bei den Damen ja nicht unbedingt an ihnen selbst, sondern vor allem an den Gruppengegnerinnen.
Genau.
Am nächsten Montag geht es gegen Europameister Belgien rein ins olympische Turnier, die spielen dann in Lille und das Problem ist, dass die anderen Gegner in der olympischen Gruppenphase die Olympiagesiegerin der USA sind und die Japanerin, die bei den Heimspielen im wahrsten Sinne des Wortes 2021 in Tokio die Silbermedaille gewonnen haben. Also da drücken wir auch ganz besonders die Daumen, dass es sich da bei den Spielen um keine reine Außenseiterrolle handelt. Formuliere ich jetzt mal. Und dann kommen wir jetzt zum Basketball. Ich habe irgendwo gelesen, dass die DHB Kollegen nicht bei der Öffnungsfeier mitlaufen, aber das ist jetzt gewagtes Halbwissen, deswegen würde ich das jetzt einfach mal so unkommentiert in den Raum stellen. Wir können aber stattdessen sagen, dass die Generalprobe da eigentlich auch richtig gut lief bei den Herren und die anderen beiden News kommen später. Lass erstmal über das Testspiel sprechen gegen Japan.
Genau, es war ja das dritte Testspiel jetzt vor Olympia und die beiden davor konnte man ja auch schon erfolgreich gestalten und jetzt wurde eben am Ende auch Japan deutlich geschlagen. Mit 35-25 geht man jetzt also relativ entspannt schon fast in den Auftakt bei Olympia, was ja am Samstag schon ist, abends um 19 Uhr geht's, aber direkt gegen den EM-Dritten Schweden. Also da ist nichts mit groß ausruhen, sondern das geht jetzt Schlag auf Schlag. Direkt muss da ab dem ersten Spiel man vor Ort voll da dabei sein. Und ja, dennoch, 3 von 3 Siege sprechen ja erstmal eine gute Sprache. Wäre da nicht ein kleiner Wehmutstropfen, aber ich glaube, das lässt sich auch verschmerzen, denn Andreas Wolf musste nach rund 20 Minuten bandagiert werden am linken Oberschenkel und ausgewechselt werden. Aber jetzt gab es auch Entwarnung. Er wird wahrscheinlich auch gegen Schweden spielen können. Da geht man gerade stark von aus. Deswegen ja, kann man da das, glaube ich, vertrösten und kann sagen, auch hier stehen die Erwartungen von der Leistung her vor dem Turnier auf jeden Fall gar nicht so niedrig vor Olympia.
Mhm. Kai Häfner ist noch nachnominiert worden bei den Herren und bei den Damen. Hier geht es am Donnerstag dann auch schon los, um 16 Uhr das erste Spiel dort gegen Südkorea. Und dann habe ich noch 2 andere News aus dem Handball. Zum einen, wir haben über Uwe Gensheimer gesprochen, die Legende der Rhein-Neckar-Löwen. Der wird dort jetzt Sportchef, verspricht Löwenhandball mit Tempo und Qualität. Alles Gute für die neue Aufgabe. Und es fanden außerdem die Junioren-Europameisterschaften der U20-Handballer statt. Und dort hat Deutschland das Spiel um Platz 3 bestritten. Leider gegen Dänemark verloren. Dort also Glückwunsch. Immerhin dann doch Platz 4. Da darf man gerne den Kopf oben behalten, wenn man sich international so schlägt. Ist das kein schlechter Auftritt. Und dann, wie gesagt, über die Handballtermine noch vor der Öffnungsfeier haben wir bereits gesprochen. Markiert euch das also gerne. Es geht sowohl im Fußball als auch im Handball bereits vor der Öffnungsfeier los. Und dann springen wir zum Volleyball, denn auch dort findet die Olympia-Qualifikation statt. Oder nicht die Qualifikation, sondern die Vorbereitung. Und auch das ja gar nicht mal so schlecht, Benni.
Die Volleyballer... Ja, insgesamt nicht so schlecht, aber die Generalprobe hat man ja jetzt leider verpatzt gegen, gut, okay, den dreimaligen Olympiasieger Brasilien. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu. 1:3 am Ende hieß es in Sätzen, in Saarbrücken übrigens. Man war aber zufrieden nach der Partie. Kapitän Lukas Kamper hat auch gesagt, dass sie eine solide Basis haben. Und ja, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht tatsächlich. Direkt im letzten Spiel als Generalprobe gegen ein solches Klasse-Team wie Brasilien zu spielen, gerade weil es ja das erste Olympia, glaube ich, seit 2012 ist für die deutschen Volleyballer, wenn ich das richtig im Kopf und gelesen habe in den letzten Tagen. Also generell, dass sie bei Olympia dabei sind, tolle Geschichte. Sie haben sich gut präsentiert gegen starke Brasilianer und ja, alles darüber wird eine Überraschung, das wird eine Wundertüte, aber wir sind da sehr, sehr gespannt.
Ja, absolut. Und gespannt könnt ihr auch sein, wie es nach der Unterbrechung weitergeht. Ich kann euch schon mal verraten, um was es geht. Es geht um Motorsport, unter anderem mit einem deutschen Champion in der Formel E. Außerdem sprechen wir über Darts und Snooker, über Eishockey, Rodeln tatsächlich. Ja, bei 30 Grad gibt es nichts Besseres. Und nachher natürlich auch noch über Fußball. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder zunächst mit dem Motorsport. Und ein ganz, ganz dickes... herzlichen Glückwunsch geht von uns raus an Pascal Wehrlein, der erste deutsche Weltmeister in der vollelektrischen Rennserie Formel E. Das Ganze dann beim Saisonfinale in London klargemacht am Wochenende. Ist ja schon auch vorher immer Formel 1 gefahren und nun also im Porsche mit 29 Jahren den Weltmeistertitel klargemacht. Gratulation für einen Mann, der ja doch auch schon vieles in den Rennserien dieser Welt erlebt hat, ob in der DTM oder in der Formel 1, nun also der Titel in der Formel E.
Ganz genau, damals ja auch noch relativ blutjung gewesen, als er Formel 1 fahren durfte, ne? Und jetzt genau, Formel E-Weltmeister am Sonntag, hat zwar nicht für den Sonntagsrennsieg gereicht, da wurde es nur Platz 2, aber es hat eben am Ende für den Gesamttitel trotzdem gereicht und ja, in so einer jungen Rennserie auch eine tolle Geschichte, dass ja da ein deutscher Fahrer direkt ganz vorne mitmischt.
Ja, genau. Gut, die gibt es doch schon jetzt eine Weile. Die gibt es seit 2014, die Formel E, was ist der erste deutsche Titelträger, ganz genau. Und er reiht sich damit ein. Wir können ja gerade mal gucken in eine Liste aus. Die erste Saison damals gewann Nelson Piquet Jr., Grüße an Singapore Gate und Flavio Briatore, Sebastian Buemi, Lucas de Grassi, Jean-Éric Vergne, Nick de Vries, Stoffel van Dorn. Vor allem, das sind natürlich einige Namen, die auch schon mal in der Formel 1 gefahren sind. Da reiht er sich jetzt eben rein. Zweite in der Wertung ist Mitch Evans geworden und Nick Cassidy wurde Dritter. Jaguar TCS Racing ist Meister in der Teamwertung geworden und alles weitere gibt es natürlich auch bei den Kollegen vom E-Pod. Und dann springen wir von der Formel E zur Formel 1 Weltmeisterschaft und da, Benni, ist es tatsächlich so, je häufiger wir uns über die Langweiligkeit der Formel 1 aufregen und so weniger wir Rennen wir verfolgen, desto spannender wird die Formel 1, denn in Ungarn konnte Oscar Piastri das erste Mal dank Stallorder einen Formel 1 Rennsieg feiern.
Ganz genau, also noch vor Lando Norris so gesehen, der ja wieder auf einem starken zweiten Platz fuhr, aber am Ende hat es wieder nicht für den Sieg gereicht. Oscar Piastri holt hier also den Titel, ein Doppelsieg von McLaren, wer hätte das am Anfang der Saison gedacht? Und Hamilton, der strafft sich jetzt ja auch richtig, ne? Jetzt wieder mit einem dritten Platz, wieder mit einem Podest, das läuft sehr, sehr gut, Verstappen nur auf 5. Und für Norris wäre es natürlich auch generell interessant gewesen, wenn er hier den Titel geholt hätte vom großen Preis von Ungarn, weil, irgendwie ist ja das Hopium trotzdem noch da, dass man hofft, dass er da vielleicht nochmal so ein bisschen an Verstappen kratzen kann. Aber gut, mit diesen zweiten Plätzen reicht das natürlich nicht. Verstappen wiederum ist aber in den letzten
Wochen... Da sind sie auch selber schuld. Sie haben ja extra Piastri vorgelassen.
Ganz genau, ganz genau. Also war scheinbar nicht gewollt. Aber so oder so, Verstappen ist auf jeden Fall angreifbar in den letzten Wochen. Man kann ihn schlagen und das ist ja schon mal was Tolleres als im ersten Teil der Saison, weil da war es ja wirklich, eine Ein-Mann-Veranstaltung, wie man so schön sagt.
Ja, genau. Gerade nach der Sommerpause konnte der Niederländer nicht wirklich an die Dominanz der ersten Saisonhälfte ranschmecken. Nico Hülkenberg ist auf Platz 13 gelandet am Ende. Verstappen ist mit Hamilton zusammengekracht. Das hat so ein bisschen Erinnerungen an zum einen Rocket League, das Videospiel, und zum anderen an Monza 2021, glaube ich, geweckt, wo die beiden auch in Kurve 1 aneinander gerieten. Das ist heute etwas glimpflicher ausgegangen. Es ist der erste McLaren-Doppelsieg seit 3 Jahren und, ja, wie gesagt, der erste für Oscar Piastri. Wir gucken einmal, was das in der WM macht. Norris hat 7 Punkte weniger gesammelt als Verstappen. Als Piastri kann deswegen nicht so viele Punkte auf Verstappen gut machen. So rum ist es richtig. Leclerc bleibt Dritter in der WM und ja, Piastri ist jetzt an Hamilton vorbeigezogen. Er lauert an Sainz, steht im Moment auf Platz 5. Ja, und in der Teamwertung muss man wirklich sagen, McLaren hat jetzt zum dritten Mal hintereinander, also am dritten Wochenende in Folge, mehr Punkte geholt als Red Bull. Die beiden sind jetzt 51 Punkte auseinander. Das ist auf jeden Fall machbar. Ferrari dahinter noch relativ knapp auf Platz 3. Mercedes auf Platz 4 hat dann schon etwas, deutlicher Abstand. Das ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie das weitergeht. Gasly ist übrigens der einzige als Alpinfahrer, der nicht ins Ziel gekommen ist in Ungarn bei der Hitzeschlacht. Und die RTL-Wochen gehen weiter. Ist ja alles frei empfangbar jetzt im Sommer. Und zwar bereits an diesem Wochenende mit dem großen Preis von Spa-Francorchamps mit dem Rennen am Sonntag um 15 Uhr.
Ja. Ganz
und
genau.
Über Sergio Perez vielleicht noch sprechen, weil der hat schon wieder sein Auto in einem Quali weggeschmissen. Nicht nur Ralf Schumacher, der auch wieder Thema vieler Schlagzeilen war, zu Recht oder auch nicht zu Recht, sei dahingestellt, hat mal wieder sein Auto weggeworfen. Also Sergio Perez auf Dauer im Red Bull Cockpit, das ist eine Diskussion wert, während übrigens auch klar ist, dass Magnussen Team Haas verlässt zum Saisonende.
Genau, wenig überraschend, Team Haas muss damit also einen komplett Tapetenwechsel machen nach dieser Saison. Aber auch da steht es ja, glaube ich, schon fest, wer danach kommt, oder?
Olli Berman.
Berman, genau. Mit 19 Jahren der erste feste Platz im Cockpit bei der Formel 1 für ihn. Wird auch spannend zu sehen sein. Genau, und Ralf Schumacher sagte sogar, glaube ich, zu Perez, man solle ihn erlösen. Also so harte Worte werden da schon getroffen. Und ja, mit dem Blick auf die letzten Rennen kann man auch nur sagen, es ist wirklich hart, was da aktuell mit dem Mann passiert, der ja gerade in den vergangenen Jahren doch eigentlich solide Ergebnisse eingefahren hat.
Ja, aber halt auch, so ein bisschen unglücklich halt. Die Gesamtsituation wird sich da, glaube ich, noch ein paar Monate hinziehen. Wir sind sehr, sehr gespannt und blicken auf eine Sportart, wo es recht früh, recht hoch herging, und zwar zum Darts. Im World Matchplay trafen nämlich mit Michael van Gerwen und Luke Littler nicht gerade zwei Außenseiter in der ersten Runde aufeinander. Wie das Turnier zu Ende gegangen ist und ob sich MVG, der im Finale stand, dann durchsetzen konnte, das kann euch Benny verraten.
Ganz genau, aber wie du jetzt ja schon gesagt hast, immerhin hat er das Duell gegen Luke Littler für sich entschieden, 10-6. Littler spielte gut, aber Michael van Gerwen tatsächlich eiskalt am Ende in einer sehr engen Partie. Und am Ende konnte er auch den Weg bis ins Finale gehen. Er schlug Joe Cullen dann noch, er schlug Andrew Gilding, der es überraschend in ein Viertelfinale beim Major-Turnier geschafft hat. Und er schlug eben auch Michael Smith im Halbfinale mit 17-13. Das ist ja dieser Marathon-Modus beim World Matchplay. Und im Finale hieß der Sieger am Ende doch Luke Humphries. Gibt nur wenige Leute, die das Matchplay und die Darts-WM in einem Jahr gewonnen haben. Und er kann sich da jetzt einreihen in diese Liste. Und hat ja auch in diesem Jahr bereits den World Cup of Darts gewonnen mit Michael Smith zusammen. Also ein sehr, sehr gutes Jahr von ihm. Er ist jetzt wirklich in der absoluten Weltspitze unter den Legenden ja eigentlich auch schon angekommen mit solchen Titeln und mit so einem geilen Jahr. Genau, sonst über die deutschen Spieler haben wir ja schon gesprochen. James Wade hat sich wieder sehr gut präsentiert. Plötzlich auch mit Highscoring, was man so von ihm ja gar nicht kennt. Und dann im Halbfinale geht es eben gegen den Sieger Humphries raus. Über die deutschen Spieler haben wir schon gesprochen. Das Women's World Matchplay, was ja immer am Sonntag, also am Finaltag des Turniers ausgetragen wird, mit den besten 8 Damen der Women's Series. Das entschied am Ende Bo Greaves für sich gegen Fallon Sherrock mit 6-3. Zuvor schon Mikuru Suzuki 5-2 geschlagen und zuvor Katie Sheldon, die junge Irin, ebenfalls mit 4-1. Also Machtdemonstration mal wieder von Bo Greaves. Sonst gibt es noch von der Next-Gen PDC Europe Next-Gen Tour, worüber man sich ja mittlerweile für die PDC Super League qualifizieren kann. Da ging es an diesem Wochenende weiter und ja, es wartet mal wieder 2 Siege von Nico Springer auf uns, der wirklich gerade absolut Weltklasse Darts spielt. Damit kann der wirklich einige große Namen ärgern. Genau, ich denke, das sei erstmal zum Darts gesagt, aber ich kann auch direkt den Snooker mitnehmen, wenn du willst.
Gerne doch.
Weil einerseits müssen wir darüber sprechen, dass eine Legende des Snookersports, eine frühe Legende aus den 70er Jahren, verstorben ist. 6-mal wurde er Weltmeister. Ray Reardon, Spitzname Dracula, der jetzt im Alter von, ich hab's jetzt gar nicht, warte mal, wie alt war der Mann denn? Achso, der jetzt im Alter von 91 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben ist. Also wie gesagt, einer der allerersten der Dominatoren des Sports in den 70er Jahren, der da ganze 6 Weltmeisterschaften einheimsen konnte. Da kann man, glaube ich, nur sagen, Ruhe in Frieden, 91 Jahre, stolzes Alter und ja, ein Mann des Sports auf jeden Fall. Apropos Mann des Sports, wir müssen auch wieder über Ronnie O'Sullivan sprechen, weil die Shanghai Masters wurden im Snooker ausgespielt und
sehr gut.
Ja, und die letzte Niederlage bei diesem Turnier von Ronnie O'Sullivan ist 8 Jahre her, 2016, hat er das letzte Mal ein Spiel bei den Shanghai Masters verloren und in diesem Jahr war es soweit, dass dieser Bann jetzt gebrochen wurde. Im Halbfinale ging es für ihn raus gegen den späteren Sieger Judd Trump mit 3-10, der das Finale wiederum gegen Sean Murphy mit 11-5 für sich entschied. Genau, also da geht es jetzt wieder richtig los mit der Tour. Ich glaube, jetzt geht es auch direkt weiter mit Qualifikationen, unter anderem für die Turniere in Leicester. Nee, das sind die Qualifier in Leicester für die Wuhan Open übrigens, die im Juli ausgetragen wird, im August ausgetragen wird. Genau, also da geht es jetzt wieder
vielleicht
voll los.
Vielleicht sollte erst ja wirklich mal mit den Shanghai Darts Masters versuchen.
Na, die gibt's ja schon, deswegen ist mir das ja passiert.
Ja, eben. Da kann er ja mitmachen, wenn es jetzt im Snooker nicht mehr läuft.
Ich bin gespannt, was er bohrt. Da
gibt's Köder auf die Scheibe.
Da gibt's tatsächlich ein sehr interessantes Video, wo so ein paar.
Werwolf Light.
Nee, das nicht, aber wo ein paar der absoluten Legenden aus dem Snookersport, so Mark Williams und so, zusammen Darts spielen und so eine Darts-Challenge machen, wer mehr Punkte wirft. Und Mark Williams hat einfach mit den ersten 9 Darts 140, 100 und noch eine hohe Punktzahl geworfen. Also scheinbar ist da auch Sportarten übergeordnet. In England, da scheint man alles zu können.
Gibt einen Grund, warum wir das ja zusammen erwähnen immer.
Ganz genau, so ist es.
Ja, absolut. Dann machen wir den Laden zu mit 2 kleinen News, bevor wir uns gleich in den Fußball stürzen. News Nummer 1, die Eishockey-Weltmeisterschaften 2027 sollen ja in Deutschland stattfinden. Und es ist wieder geplant vom DEB, dass das Eröffnungsspiel unter freiem Himmel in einem Fußballstadion stattfindet. Das war ja 2010 schon mal auf Schalke der Fall. Damals waren 78.000 Zuschauer da mit so provisorischen Tribünen rund um die äußeren Gebiete des Fußballfeldes. Und das Ganze soll es da jetzt auch wieder geben, wenn die DFL einlädt. Je nachdem, wo die Mannschaften dann in welchen Ligen sie spielen, Fortuna Düsseldorf oder der FC Schalke 04, je nachdem, ob man den Rasen nun rausfahren will oder ob man der Fortuna neuen Rasen spendieren will, wird wieder angegangen, dass wir ein Eröffnungsspiel auf Fußballuntergrund haben oder zumindest da, wo sonst Fußball gespielt wird. Und im Rodeln gibt es, wie wir finden, eine sehr, sehr gute Neuerung, und zwar die Sprintwettbewerbe sollen im nächsten Winter stellenweise ausgetauscht werden gegen eine Art Teamstaffel, die natürlich auch im Mixformat stattfindet, aber ja, finde ich eigentlich ganz nett, weil Sprint habe ich ehrlicherweise nie so ganz verstanden, wo man einfach nur die Startzeiten rausnimmt. Finde ich okay.
Ja, ich, also Mixed mag ich auch generell so als Ausnahmewettbewerbe, wenn es hin und wieder mal passiert, auch im Skispringen oder so etwas, verfolgt man ganz gerne, weil es mal etwas Erfrischendes ist zwischen den normalen Weltcups in Anführungszeichen oder den Staffeln oder Teamwettbewerben. Dementsprechend, ja, bin ich auch gespannt, wie das dann am Ende in der Realität aussehen wird. Aber genau, das werden wir ja, so lange hin ist es bis zum Winter auch nicht mehr, David.
Oh Gott. Naja, sag's nicht. Was hatten wir letzte Woche? War es 100 Tage bis Sölden, Riesenslalom-Auftakt oder so?
Jawohl.
Ja, da könnt ihr euch natürlich auch schon mal drauf freuen, die Wintersportsaison 2024-25 bei On The Pitch. Aber erstmal Olympia und vor allem jetzt erstmal Fußball in diesem Wochenrückblick in Folge 232. Bis gleich.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Und ja, da gibt es natürlich auch wieder einige Themen zu besprechen. Wir sprechen unter anderem über die Spiele der Frauenfußballnationalmannschaft, auch da im Hinblick auf die Olympischen Sommerspiele in Paris, über einen Trainerwechsel bei den Rumänen, die kennen wir jetzt von der EM, ein bisschen Transfergerüchte, aber wir müssen auf jeden Fall einsteigen, während wir uns nachher auch nochmal in die Terminplanung ein bisschen für die Bundesliga stürzen, über die Ausschreitung nach dem Copa-America-Finale. Da sind David und ich letzte Woche nicht mehr drauf zu sprechen gekommen, weil das dementsprechend die Meldungen dann erst später auch reingetrudelt sind, nachdem ja Argentinien die Copa gewonnen hat gegen Kolumbien. Sind in Kolumbien mehrere Leute zu Tode gekommen, nach Schlägereien, oft mit Stichwaffen. Es gab ja chaotische Zustände, 4 Tote davon eben in Bogotá, 25 Menschen wurden festgenommen. Auch in Miami war ja Chaos mit den ganzen Einlässen in Stadion. Viele Verhaftungen dort vor Ort, eben aber auch viel Chaos in Argentinien und Kolumbien. Das ist leider nicht ausgeblieben. Total unnötig. Der Verbandspräsident von Kolumbien ist auch verhaftet worden und hat viele Negativschlagzeilen gebracht, neben dem argentinischen Sieg.
Ja, Wahnsinn, was da aufeinander folgte, ne? Also diese Avenida Nuevo de Julio oder wie diese wichtige Straße in Buenos Aires, glaube ich, heißt, die am Morgen, am nächsten Tag noch von Feierwütigen umgeben wurde. Da ging man dann gegen diese Menschen mit Wasserwerfern vor, auch interessant. Und währenddessen gab es in Kolumbien Tote bei Schlägereien. Es ist Wahnsinn. Was so ein Finale ausmachen kann, im realen Leben, in Anführungszeichen, ne? Oder mit Menschen machen kann, ist crazy.
Ist ja auch Wahnsinn. Vor dem Finalspiel hat es einen 29-Jährigen gegeben, der in Buenos Aires auf den Obelisken da auf dieser Straße geklettert ist. Da hängt so eine Werbetafel dran und der ist dann eben auf 6 Meter Höhe hinuntergefallen und aufgrund dieses Sturzes ums Leben gekommen. Also das sind ziemlich viele tragische Neuigkeiten, die da rund um diese Copa America-Finalaustragung passiert sind. So, dann schlagen wir die Brücke hin zu anderen kleinen Neuigkeiten, die wir aufgeschnappt haben. Unter anderem, dass Edward Iordanescu nicht mehr Rumäniens Nationaltorwart ist. Wir haben ja unter anderem das Achtelfinale erreicht, gegen die Niederlande rausgeflogen. Er hat auf Facebook like wenn du es noch kennst, mitgeteilt. Er betrachte seine Mission bei der Nationalelf als beendet, nachdem er wie versprochen das Team zur EM geführt habe. Nun hat er eine Auszeit angekündigt und will sich um seine Familie kümmern. Und dann blicken wir noch drauf, natürlich, was die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft gemacht hat. Das lief ja, ja sportlich gesehen auf jeden Fall ganz gut. Am Donnerstag gibt es das erste Spiel gegen Australien, aber einen riesigen Rückschlag gibt es für Lena Oberdorf. Es ist ein Kreuz- und Innenbandriss, schwere Knieverletzung beim 4:0-Sieg gegen Österreich. Nicht nur das Olympia-Aus, sondern natürlich generell eine bittere Nachricht für die neue Bayern-Spielerin.
Ja, ganz genau. Also das steht ja jetzt schon fest, dass sie auch dem FC Bayern dann monatelang fehlen wird. So ein Kreuz- und Innenbandriss, der ist nicht schnell auskuriert. Und ja, deswegen wird das auch nichts mit dem großen Highlight Olympia, mit dem ersten ganz großen Highlight Olympia für sie, die ja auch mittlerweile in diesem jungen Alter von 22 Jahren schon eine absolut zentrale Rolle in dieser Nationalmannschaft hat. Und ja, da wirklich als Kreativspielerin im Mittelfeld eine ganz wichtige Rolle eingenommen hat. Und ja, sie ist jetzt nicht mit von der Partie. Dafür ist jetzt Janina Minge nachgerückt, die ins Olympia-Aufgebot gerückt ist. Das Testspiel ging trotzdem erfolgreich zu Ende, 4:0 gegen Österreich. Ja, und ich glaube, Horst Rubesch hat dann auch noch gesagt, er sieht das jetzt als Ansporn für die anderen Spielerinnen, diesen Verlust von Lena Oberdorf auch aufzufangen und dennoch ein erfolgreiches Turnier zu spielen. Ja, und das wünschen wir uns natürlich auch. Auch im Frauenfußball darf es jetzt gerne wieder ja ein tolles Ergebnis aus deutscher Sicht werden.
Ja, absolut. Lena Oberdorf hat übrigens schon 51 Nationalspiele gemacht im Alter von 22 Irre. Jahren. Das ist schon echt eine ganze Hausnummer. Ja, genau, dann blicken wir vielleicht mal ein bisschen terminlich drauf, was sich im Olympischen Fußballturnier bei den Frauen schon mal vor der Eröffnungsfeier tut. Es sind unterem Kanada und Frankreich gleich am Donnerstag am Start, ebenso in der deutschen Gruppe, ja, nicht nur Deutschland, Australien um 19 Uhr, sondern um 21 Uhr auch USA gegen Sambia. Da überträgt das ZDF auch gleich im Fernsehen abends, da müsst ihr euch nicht mal in irgendwelchen Streams rummodeln, sowohl Eurosport ist natürlich auch mit am Start. Spanien gegen Japan gleich am Donnerstag um 17 Uhr, das sind ja doch auch große Nationen, auch Brasilien am Donnerstag schon. Also das kann man sich auf jeden Fall gut und gerne mal angucken, auch vor der Eröffnungsfeier schon. Christian Wück hatte ich ja bereits angesprochen, der wird ja Horst Rubeschs Nachfolger und wird auch der sich die Spiele der deutschen Mannschaft vor Ort angucken. Und dann, ja, Benni, haben wir noch ein paar Termine bekommen. Die Bundesliga hat die ersten Ansetzungen gemacht. Wir warten natürlich weiterhin drauf, ja, was die Heidenheimer in der Conference League Playoff-Runde anstellen. Das dauert noch ein paar Tage, paar Wochen. Aber es gibt ja doch schon ein paar Ansetzungen. Unter anderem die ersten Topspiele. Nach dem Eröffnungsspiel Gladbach-Leverkusen am 23.08. freuen wir uns auf die Topspiele Dortmund gegen Frankfurt oder Leverkusen gegen Leipzig oder besonders schön am dritten Spieltag Holstein-Kiel gegen Bayern München. Wir hoffen mal, dass das kann ja zumindest nicht mehr passieren, weil Thomas Müller sicherlich kein Interview mit Valeska Homburg führen wird.
Das fürchte ich auch nicht. Es geht jetzt echt wieder fix los, auch mit dem Vereinsfußball. Ich meine, nächste Woche ist ja dann schon die zweite Liga am Start.
Und die dritte Woche. Liga.
Und die dritte Liga, selbstverständlich. Und in dieser Woche, Stichwort Support Your Local Club, geht schon die Kreisligen, die Regionalligen, alles darunter geht ja an diesem Wochenende schon los. Also der Amateurfußball geht jetzt schon in dieser Woche in die Vollen und da natürlich nochmal der Aufruf. Guckt doch mal bei eurem heimischen Fußballverein am Sonntag oder am Samstag vorbei und weil da, also an der Wurzel des Fußballs, macht es echt Spaß, mit Leuten um dich rum zusammen auch dein Team anzufeuern. Kann ich nur empfehlen.
Ja, schöne Grüße an der Stelle an die Motocross-Strecke Aue-Stadion Kassel. Genau. Da ist ja noch nicht klar, ob die einen neuen Rasen bekommen oder ob die in der Regionalliga Südwest woanders starten müssen. Auch da geht es am Sonntag schon los, unter anderem mit FSV Frankfurt gegen Steinbach-Haiger oder dem traditionellen Wirtschaftsduell TSG Hoffenheim 2 gegen Astoria Waldorf.
Herrlich.
Da freuen wir uns doch alle schon drauf. Oder für die Konnoisseure natürlich Barockstadt Fulda-Lehnerz gegen FC 08 Villingen. Also Regionalliga gibt es natürlich noch und nöcher an diesem Wochenende bereits zu bestaunen. Auf Schalke diskutiert man unterdessen ja über neuen Hauptsponsoren und was ich besonders interessant finde, dass Schachtja Donetsk ja auch Champions League dort spielen wird oder zumindest die internationalen Wettbewerbe, da tut sich auch einiges gerade auf Schalke, ne? Also dritte Liga bei Bielefeld wird fleißig ein bisschen umgemodelt in der Mannschaft, kennen wir ja, aber niemals so krass wie letztes Jahr. Fabi Klos wird Magenta-Sportexperte und was ist auf Schalke so los?
Naja, es gibt mal wieder einen Umbruch natürlich, aber auch diesmal, gut, man muss auch wirklich sagen, die letzten Jahre, man ist jetzt von diesem Trend weggegangen zu sagen, wir setzen jetzt alles auf die Karte Aufstieg und sammeln jetzt erfahrene Spieler, die schon gezeigt haben, dass sie es können, sondern jetzt geht es auch wirklich darum, eine talentierte junge Mannschaft zusammenzubauen, die langfristig in den nächsten 2-3 Jahren aufsteigen soll und jetzt wieder ins obere Drittel überhaupt kommen soll. Also da wird auf jeden Fall gerade eine spannende Mannschaft zusammengebaut. Der Großteil der Mannschaft stand auch jetzt schon sehr früh fest, was ja auch sehr positiv ist für die Vorbereitung. Also da macht Ben Manga echt einen hervorragenden Job. Und es wird auf jeden Fall eine spannende Saison aus Schalker Sicht. Wurde auch schon vom Vorstand gesagt, man solle als Fan, jetzt beim Schalke-Tag, man solle der Mannschaft bitte die Zeit geben, die sie braucht, weil, es ist eben immer noch ein Umbruch. Aber auch einen Karaman konnte man halten als Leistungsträger, was ja auch nicht unwichtig ist, der ja auch Kapitän ist jetzt. Und dann sind wir jetzt sehr gespannt, wie es ab nächster Woche dann wieder losgeht, wenn es heißt Bundesliga. Es geht ja los gegen Braunschweig.
Zweite Bundesliga.
Ja, selbstverständlich. Ist ja auch bald Bundesliga. Wieder
Bundesliga. Genau, dann kleine News vielleicht für alle, die den On-the-Pitch-Insider Stefan Ortega natürlich auch vermissen. Es gibt Gerüchte, dass Ederson Manchester City verlässt, aber Man City hat wohl Donnarumma kontaktiert als möglichen Ersatz. Also es bleibt weiter spannend, in welcher Rolle Stefan Ortega nächstes Jahr bei Manchester City entweder die Bank drückt oder zwischen den Pfosten steht.
Der Marc-André Ter Stegen des kleinen Mannes, oder? Er kann einem nur leid tun. Also er zeigt Leistungen wahrscheinlich wird wieder ein Neuer vor seine Nase gesetzt.
Ja, mal schauen mal. Hoffentlich hält sich Donnarumma wacker und bleibt bei seinem Verein.
So ist es. Kann er gerne tun.
Oder Leistung, würde dann
das ist halt das Ding, ne?
Hochstapler Ortega aufgedeckt werden. Ich glaube ja nicht.
Oder so, ja. Wir bleiben dran.
Wir bleiben auf jeden Fall dran und wünschen euch viel Spaß beim Start der Olympischen Sommerspiele 2024. Noch einmal der Hinweis, am Mittwochmorgen gibt es das Interview mit dem Deutschland-Achter Buchmann aus dem Rudern Benedikt Eggerling bei uns exklusiv im Podcast-Feed. Und dann kann es am Mittwoch auch schon mit den ersten Wettbewerben losgehen. Fußball, Handball, Freitag 20 Uhr, Eröffnungsfeier, ARD, ZDF, Eurosport, das Rundum-Sorglos-Programm. Es kann losgehen.
Es kann losgehen. Es wird ein weltweites Sportfest aus Paris und die Anfänge sehen wir diese Woche und wir sind selbst sehr gespannt und hören uns dann am kommenden Montag traditionell wieder. Bis dann.
Ciao, ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.